So, guten Morgen zusammen. Ich hoffe, Sie erinnern sich vielleicht genau wie ich oder besser. Ich meine, wir seien auf der Seite 104 mit dem Johannes von Damaskus. Nicht? Dass wir da nochmal einsteigen und sehen, kommen wieder rein. Jetzt geht es ja dann etwas zügiger nacheinander und nicht nochmal so 4 Wochen Pause, sondern es geht es ja erstmal dann Woche für Woche. Das ist schon etwas angenehmer. Und eben dieser Johannes von Damaskus ist ein wichtiger Mann, gerade für auch die Grundlegung. Man zitiert immer von ihm so, dass sagt, der Mensch habe einen, sagt er zweimal, der Mensch habe einen natürlichen Zugang zu Gott. So ähnlich wie dieses Wort vom Tertullian mit der Anima Naturaliter Christiana. Das ist so seine Überzeugung, dass er sagt, dass das möglich ist. Aber darum geht es jetzt nicht. Und hier, er nimmt ja auf, wie Sie da gesehen haben, jetzt noch einmal die verschiedenen philosophischen Definitionen, die dann zugleich erlauben, eine Einführung in die Philosophie damit überhaupt zu machen. Das ist ja dieses Vorgehen, das hier vorliegt, dass er einfach diese berühmten 6 Definitionen, die wir ja miteinander schon durchgesprochen haben, hier jetzt aufs Christliche anwendet, also so ein Versuch einer christlichen Philosophie. Also sagt er als erstes, Philosophie ist Erkennen des Seienden, insofern es Seiendes ist. Das ist das, was lateinisch immer heißt, entis qua entis. Dieses qua heißt qua ratione, unter der Rücksicht das. Also Philosophie ist das Erkennen des Seienden als Seienden. Dazu ist zu sagen, es geht also nicht um den Begriff des Seienden. Das ist das, was später Scotus sagen wird. Philosophie ist die Lehre vom Begriff ens. Und dann nimmt er dann nochmal die Analogie weg und sagt, da geht es um den Begriff, so ähnlich wie wir das heute so beim Linguistic Turn sagen, es geht eigentlich um die Sprache. Nein, hier wird gesagt, es geht um das Wirkliche, und jetzt muss ich mich gleich korrigieren, nicht bloß Wirkliches gehört zum Sein, sondern zum Seienden gehört schlechterdings alles. Das Wirkliche, das Mögliche, das Gedachte, die gedachten Dinge heißen dann ens rationis, Gedankending. Also wenn ich mir ein, was weiß ich, ausdenke, zum Beispiel ein Einhorn, das sind nur so die Beispiele, nicht Einhorn, gibt es Einhörner? Natürlich gibt es also Einhörner, also diese Rhinozerosse, aber jetzt das, was wir so kennen, also ein Pferd mit dem langen Horn dort, diese Spitze des Schwertwals, das gibt es also nicht. Aber es hat ein Sein, es ist ein Seiendes, nur kein ens reale, kein wirkliches Seiendes, sondern ens rationis, ein gedachtes Seiendes. Und so muss man auch gucken, das Nichts gibt es natürlich nicht, aber den Gedanken des Nichts gibt es zum Beispiel. Und auch, also solche Gedanken haben ja auch ein Sein, das heißt, die sind nicht nichts. Und da machen die Alten den Unterschied zwischen esse, das hatten wir schon mal, ich erinnere einfach daran, zwischen esse objektivum und esse subjektivum. Da wird klassischerweise das Wort genau umgekehrt benutzt, als wir es heute benutzen. Wenn wir heute sagen subjektiv, dann meinen wir, was sich so ein Individuum ausdenkt oder wünscht oder vorstellt, das gibt es objektiv nicht, sagen wir so. Wörtlich heißt objektiv entgegengeworfen, zum Entgegengeworfenen gehörig. Objizere, entgegenwerfen, Objekt, das mir Entgegengeworfene, und objektiv, das, was zum mir Entgegengeworfenen gehört. Und da sagen Sie so ein Wort wie im Einhorn, das hat seine, der Gedanke Einhorn, die Vorstellung Einhorn, hat kein subjektives Sein. Denn das ist nicht Subjekt von dem Sein, der Tisch hat subjektives Sein, der steht für sich alleine da, der ist das Subjekt seines Seins. Der Tisch ist, der Tisch steht, der Tisch ist hölzern. Der Tisch ist das Subjekt dieser seiner Eigenschaften, während das Einhorn eigentlich seinsmäßig betrachtet nur mein Denkobjekt ist. Aber es ist nicht ein selbstständiges Subjekt. Und das nannten dann die Alten Esse-Objektivum, ein objektives Sein, während wir eben ein subjektives Sein haben. Und irgendwann ist es dann zu dieser Umdrehung gekommen in der Neuzeit. Und dann reden die Leute von reiner Objektivität, was an sich gar keinen Sinn hat, wenn ich das so sage. Denn wie soll es ein Entgegengeworfenes geben, wenn es niemanden gibt, dem das entgegengeworfen wird? Also reine Objektivität kann immer nur heißen, Objekt für ein Subjekt oder für viele Subjekte. Aber reine Objektivität ist an sich ein Unsinn. Das haben die Leute aber vergessen und sagen das einfach so. die philosophische Richtung, die darauf besonders achtet, ist die sogenannte Transzendentalphilosophie von Kant her. Die sagen, man muss bei jedem Satz mitdenken, dass man ihn denkt. Das heißt nicht, dass er deswegen unwahr wird, sondern ich muss nur wissen, er ist immer der Satz eines denkenden Subjekts. Und deswegen auch immer subjektrelativ. Damit muss ich noch kein Schlechtchen in Relativismus vertreten, sondern ich vertrete erstmal einen Relationismus. Ich sage, dass das, was gesagt wird, was gedacht wird, was bedacht wird, wird immer von jemandem bedacht. Das ist immer subjektbezogen. Und so ist also, das denken aber hier die Leute auch nicht, dass das immer so von jemand gedacht wird. Das hat man früher nicht so beachtet und schlabbert das so ein bisschen. Sondern die hatten auch so die Vorstellung, die Dinge sind so, wie sie sind und wir sehen sie so, wie sie sind, bis man später merkt, nein, unser Erkennen ist eine merkwürdige Verbindung mit dem Objekt und das, was dabei herauskommt, das ist schon eine gemeinsame Leistung von uns. Manche behelfen sich ja so und unterscheiden zwischen Realität und Wirklichkeit. Sie sagen, Realität ist etwas, wie es ist, ohne dass ich hingucke und Wirklichkeit ist das, wenn ich hingucke. So in der neuzeitlichen Sprache, Realität wären dann die Wellenlängen, die Farbe wäre Wirklichkeit. Denn ob der Tisch wirklich diese Farbe hat, wenn da niemand hinguckt, ist die Frage. Wir haben ja schon das Problem, wenn wir das Licht ausmachen, sieht er schon anders aus. Und in der Nacht sieht er schwarz aus und grau, sind die Farben weg. Also, Philosophie ist die Erkenntnis des Seienden, insofern es Seiendes ist, ganz egal, ob esse Subjektivum, esse Objektivum, Wirklichkeit, Möglichkeit, das ist alles wurscht. Ja, wenn es überhaupt nur irgendwas in irgendeiner Form ist, gehört es zum Seienden. Das Gegenbegriff wäre ein schlechthiniges, überhaupt nicht. Das sollte man dann auch nicht groß schreiben, das Nichts, sondern das müsste man klein schreiben. Denn es ist ja wirklich nichts. Und da ist die Philosophie, also dieses Denken über alles, und dann erklärt es gleich mit dem nächsten Schritt noch dabei, es ist das Erkennen, oder sagen wir erkennen wollen, nicht? Das forschende Erkennen der Natur des Seienden. Natur ist auch wieder so ein Wort. Auf Griechisch heißt das Physis und kommt von herauswachsen, sich entfalten, führen. Und ist so ein Wort, ah ja, ne? Ich habe es auch versäumt, da gestern was zu sagen. Das ist offenbar, ich war genauso überrascht, das ganze Semester hier in dem Raum, auch wenn der dann zwischendurch frei ist. Oder ich hätte noch einen Zettel dran hängen sollen, das hatte ich dann auch wieder. Und das war, weil ich hinter meinem Handy herrannte, das habe ich nämlich gestern liegen gelassen bei Leuten, die ich besucht habe. Die bringen das nachher noch, wenn ich auf dem Weg zur U-Bahn renne, dass ich zur S-Bahn renne, dass ich das wieder kriege. Und deswegen war ich so ein bisschen so daneben und habe vergessen, den Zettel da an die Tür zu hängen, dass das hier ist. Also wir sind auf der Seite 104. Also Natur, griechisch Physis, das sind oft genannt. Natur im Lateinischen kommt von nasci, geboren werden. Natur heißt, gehört also in diese Familie der Geburt, das ist nochmal ein anderer Begriff, der dort hineingehört. Hier, Natur hat hier als Fachwort die Bedeutung, es ist das Wesen, insofern es das Prinzip der inneren Dynamik ist. Das Wesen, das, was etwas ist. Das, was sich dann eine Abstraktion vom Wesen, ist die Definition. Das Wort Wesen ist schon in sich eine interessante Sache. Hegel macht sich da viel Gedanken drüber. Der Gegenbegriff zu Wesen heißt natürlich unwesentlich. Andererseits gäbe es kein Wesen, wenn es nicht auch das Unwesentliche gäbe. Also es ist für das Wesen wesentlich, dass es auch Unwesentliches gibt. Denn wenn es kein Unwesentliches gäbe, wäre ja alles wesentlich. Das haben sie so als Gegenbild, zum Beispiel in der Postmoderne, wenn man nichts hervorheben darf, dann ist eigentlich alles ein Brei und eine Suppe und da kann man überhaupt nichts richtig erkennen. Und es ist eine eigene Leistung des Menschen, dass wir, so glauben wir jedenfalls, das Wesentliche an den Dingen herauserkennen können. Das, was etwas ist. Und das ist das eigentliche Erkenntnisobjekt unseres Verstandes. Das Wesentliche, das Was. Also die eigentlich geistige Erkenntnis ist eine Was-Erkenntnis. Wenn jemand einen Freund gewinnt, dann hat er zugleich erfahren, was Freundschaft ist. Wenn jemand einen Hund sieht, dann sieht er nicht bloß den Waldi, sondern er sieht auch nochmal das Hundsein. Und das ist mit das Wesen von etwas gemeint. Das, was etwas in seiner Hauptsache ist, der Unterschied, dieses Wesen ist, was es ist. Der Gegenbegriff wäre, wie es ist. Das Wie, groß oder klein, schwarz oder weiß, gesund oder krank oder was weiß ich. Also diese Fülle der Akzidenzien, das sind die Wie-Seins. Und das eigentliche Was-Sein, was etwas ist, das ist das Wesen. Die Essentia im Lateinischen dann, Heidegger übersetzt das korrekt immer mit Seientheit. Da geht es also nicht um das, das etwas ist, sondern was das ist, was es da gibt. Die Washeit, das wird auch gesagt. Washeit, das sind so die typischen scholastischen Ausdrücke, die heißt dann Quiditas. Quid heißt was und die Washeit heißt dann Quiditas. Manche schreiben das mit 2 D und mit einem D, die Quiditas, die Washeit. Und diese Washeit oder eben in der, etwas metaphysisch ausgedrückt, die Essentia, das ist dasselbe, die Wesenheit von etwas, das ist zunächst mal ein grundsätzlicher Begriff. Und den muss ich schon unterscheiden von der Definition. Die Definition ist die abstrakte Konzentration auf das Allerwesentlichste vom Wesen. Statt so abstrakt rumzureden, nehmen wir ein Beispiel. Wie wird der Mensch definiert als animal rationale im Lateinischen? Animal rationale. Für sich ist das schon eine interessante Übersetzung. Im Griechischen heißt das Zoon, Logon, Echon. Zoon, das Lebewesen, Logos kann man nicht übersetzen. Logos heißt Wort, Sinn, Plot, Argument, Bedeutung, alles Mögliche heißt dieses Wort. Jede Sprache hat so Herzworte, die man nicht übersetzen kann eigentlich. Und dazu gehört eben das Wort Logos im Griechischen. Manchmal merkt man, dass sie auch als Fremdwörter von anderen übernommen werden, so wie das deutsche Gemütlichkeit zum Beispiel. Das können die anderen nicht so richtig wiedergeben und dann übernehmen die das deutsche Wort oder so Sachen. Logos also. Und jetzt wird aus diesem Logon-Echon mit der ganzen Breite und Fülle der Sprache, die da mit drin ist und alles, wird jetzt im Lateinischen Animal, von Anima die Seele, Animal das Seelenwesen, das Lebewesen. Eigentlich heißt es Tier, aber dann hat man im 18. Jahrhundert oder 17. ein neues Wort erfunden, um nicht zu sagen, der Mensch ist ein Tier, man sagt, er ist ein Lebewesen. Animal. Und dann gibt es eben Animalia Irrationalia, das sind die Tiere, die haben keine Vernunft. Und es gibt das Animal Rationale, das ist der Mensch. Aber Sie sehen, Rationale ist enger als Logon Echon. Bei jeder Übersetzung geht was verloren. So, jetzt sage ich also, die Definition des Menschen ist animal rationale. Ist das nun zugleich schon das eigentliche ganze Wesen des Menschen? Und da meine ich, sollte man unterscheiden zwischen dem logischen Wesen, das ist das, was so abstrakt in der Definition steckt, und dem realen Wesen. Das hat sich in der Logik darin ausgedrückt, dass man gesagt hat, ich habe eben gesprochen von den Wie-Seins. Dafür war ja der Fachausdruck Symbebekos oder im Lateinischen Akzidenz. Das, was dazu fällt nochmal, das verschiedene Wie-Sein. Wann sein, wo sein, wie groß sein, wie schwer sein und alles, was dort hineingehört. Und dann sagen muss, es gibt das Was-Sein und dann gibt es die verschiedenen Wie-Seins. Und das Was-Sein ist doch offenbar das Wesentliche und die Wie-Seins sind nicht so wesentlich. So, und jetzt gibt es unter diesen Akzidenzia welche, von denen man sagt, das gehört zum Wesen, auch wenn es nicht zur Definition gehört. Das berühmte Beispiel für den Menschen war da immer das Lachen können. Also der Mensch ist ein Wesen, das lachen kann. Die Tiere können nicht lachen, hat man gesagt, weil die den Witz nicht verstehen. Und die Engel können nicht lachen, weil sie keinen Mund haben. Das geht nicht. Aber der Mensch kann lachen. Also das ist eine, gehört zum Wesen des Menschen, aber nicht zu seiner Definition. Und so, wenn Sie gucken, wo erscheint zum Beispiel Geschichtlichkeit des Menschen in der Definition wie animal rationale, wo erscheint Geschlechtlichkeit? Eine ganz fundamentale Bestimmung des Menschen, ob er ein Mann oder eine Frau ist, erscheint überhaupt nicht in den Definitionen und kommt deswegen auch in der klassischen Anthropologie nicht vor. Die hieß früher, als ich die noch studiert hatte auf Latein, hieß die noch Psychologia Rationalis. Da kam der Intellekt vor, das Erkennen, der Willen. Es kam vor das Leib-Seele-Problem, die Unsterblichkeit der Seele. Aber so eine fundamentale Bestimmung wie Geschlechtlichkeit kam überhaupt nicht vor. Die kommt nur vor in der Moraltheologie, in der Ethik. Oder nehmen Sie Heideggers Sein und Zeit, wo kommt da die Geschlechtlichkeit vor? Unter den Existenzialien. Ist nicht da. Deswegen, meine ich, sollte man nochmal unterscheiden zwischen dem logischen Wesen, das ist das, was man so ganz knapp in der Definition hat. Animal rationale. Und dann gibt es das reale Wesen, das ist immer reicher. Das reale Wesen, finde ich, kommt besser zum Ausdruck in der Kunst. Wenn dort der Mensch vorgestellt wird, sei es in einem Gedicht, in einem Drama, in einem Tanz oder was immer man nimmt, wo dann der Mensch als Mensch sichtbar wird. In einem größeren Reichtum als in der Definition. Wo man sagen kann, je größer ein Kunstwerk ist, desto mehr wird da so die Inbildlichkeit, könnte man sagen, dieser Inscape des Menschen sichtbar. Eben wenn man sowas wie die Göttliche Komödie liest vom Dante, so hat, kriegt man einen so erfüllten Begriff von dem, was Menschsein heißt. Da reicht anderes einfach nicht ran. Das muss man also alles mitsehen. Also hier geht es jetzt um die Erkenntnis also des Was-Seins. Und jetzt obendrein, das war die nächste Bestimmung, dieses Was-Sein, insofern es jetzt zugleich Prinzipium der Bewegung ist, sagen die Alten, nennt man es Natur. Jetzt müssen wir bei Bewegung richtig denken. Bewegung heißt für die Alten nicht Ortsbewegung, sondern Bewegung heißt jede Form von Dynamik. Werden, vergehen, wachsen, verwelken, reifen. Alles, was dort geschehen kann, alle Formen von solchen Vollzügen, könnten wir auch sagen. Da heißt dann diese Quiditas oder die Essentia, wenn ich darauf abstelle, was aus der herauskommt, was da an Bewegung drin steckt. Heute würden die Leute von Autopoese reden oder so Geschichten. Das wäre dann die Natur von etwas, die Natur des Menschen. Sodass man bei Natur immer zwei Begriffe im Kopf haben muss. Einmal ist Natur der Gegenbegriff zum Menschlichen oder zum Personalen im weiteren Sinn. Und dann ist Natur ein Wort für diese dynamische Washeit von etwas. Und darum geht es in der Philosophie, sagt er hier. Um das Seiende als Seiendes und um das, was das Seiende zum Seienden macht. Was gehört dazu, was ist das zu seiner ganzen Beweglichkeit, zu seinem Werden? Das ist diese erste Definition. Sie rühren sich ja, nicht? Wenn Sie da immer nachfragen wollen, das ging zu schnell, wie war das jetzt oder wo gehört das hin oder geht das so? Das ist die andere Seite, dass man sagen muss, der Mensch ist jemand und die Natur ist die Gesamtheit des Etwas, der Etwasse. Und da geht das also los, da haben wir ja auch Naturschutz. Nicht? Und das reicht aber bis hinaus, bis zur Great Mother Nature, dass man sagt, alles was ist, ist nochmal Natur. So haben das ja die Griechen eigentlich gedacht. Man hat gesagt, die Antike ist die Zeit des Kosmos oder der Natur. Die Götter gehören mit zur Natur. Es gibt eben die Natur, ist alles. Man kann es auch Schicksal nennen, Heimamene, das Geschick oder so, wo selbst die Götter dem nochmal unterstehen, auch ein Zeus oder so, wo das hineingehört. Das ist eigentlich die Welt. Und dann kommt von der biblischen Wirklichkeit her jetzt der Gedanke hinein, da wird die Natur depotenziert. Gesagt, nein, die Natur ist geschaffen, sie ist gemacht. Die Mutter Natur ist nicht ewig immer da gewesen, sondern die fängt an, die wird gemacht. Und da muss man sich ja klar machen, was das für den antiken Menschen bedeutete, dass es da so Leute gibt, da in Palästina rumsitzend, die erzählen, der Sonnengott und die Mondgöttin, das sind Lampen. Das ist natürlich bodenlos. Kein Wunder, dass die für Atheisten gehalten wurden. Das muss man sich schon klar machen. Der Sonnengott und die Mondgöttin. Lampe für den Tag und Lampe für die Nacht. Was ist das für ein komisches Volk, das sich sowas ausdenkt, sagen die. Und deswegen kann man verstehen, gerade die besten Kaiser haben Christenverfolgung gemacht. Die haben gesagt, so Leute können wir nicht brauchen, unser ganzer Staat geht kaputt. Also diese Depotenzierung dessen, was Mutter Natur, also bis heute wirft man das den Juden und den Christen vor, dass sie kein vernünftiges Naturverhältnis haben. Sondern dass die mit der Natur irgendwie umgehen und die nicht ordentlich respektvoll behandeln mit ihrer Würde oder so etwas. Und das ist ein enormer Einschnitt. sowas da zu behaupten, nicht? Und da ist eben die Frage, deswegen war der Kampf auch immer wieder neu zu führen, weil, wie Nietzsche gesagt hat, Götter eigentlich nie sterben. Das sieht zwar zwischendurch so aus, aber die werden immer wieder lebendig. Und gerade Great Mother Nature, das ist eben nochmal jemand, nicht? Dass sowas immer wieder auftaucht und da ist. Und wenn man so lange so in so einer christlichen Kultur gelebt hat, wie wir hier in Europa, dann vergisst man das und meint, das sei natürlich, so wie wir das denken. Und da wachen eben jetzt die Christen wieder auch auf in Europa, weil wir eben neu erstarkenden Atheismus haben, die nicht zuletzt dann gerade bei der Natur anknüpfen. Und wenn Sie diese modernen Atheisten angucken, die machen alle eben auch Bücher, wo sie dann schreiben über die Mystik und die Spiritualität der Heiden, wo das da sind. Auch der Schmidt-Salomon in seinem neuen Buch Jenseits von Gut und Böse, der schildert, wie er da eben so eine kosmische Vision hat, die so einen ganzen Vormittag vorhält, wie die Farben alle eine unglaubliche Intensität kriegen und ohne Drogen genommen zu haben, sondern einfach so, also diese Erfahrung. Oder der Comte Sponcheville, der Franzose, der auch so ein sehr schönes Buch über die Tugenden geschrieben hat, hat auch so ein Buch geschrieben, Spiritualität des Heidentums, wo er das eben schildert, was es da an Mystik und Naturerfahrung gibt, wovon sich die Christen angeblich nichts träumen lassen oder so, ne? Das sind also so Dinge, wo das auf sind, wo heute die Christen wieder darauf gestoßen werden, aha, es ist nicht selbstverständlich, wie wir das sehen, sondern das ist nochmal auch eine Auseinandersetzung, die dorthin gehört, die es früher gab. Ich wohne da in Frankfurt, da jetzt oben, da in Hessen, da hat ja irgendwo dicht dabei der Bonifatius einfach die Eiche abgehackt vom Donau, nicht? Die Donaus Eiche abgehackt, die Hessen standen drumherum und haben den Atem angehalten, aber ihn hat kein Blitz getroffen, nicht? Ist nichts gewesen. Also das, man sieht also diese Auseinandersetzung, die damit hineingehört, auf so einer Stufe. Und das haben wir vergessen und es ist ganz sinnvoll, dass das wieder aufwacht, dass die Leute auch sich empören über ein Kreuz. Denn das ist an sich eine empörende Sache, ne? Wo der Cicero sagt, vom Kreuz sollte noch nicht mal die Rede sein im Beisein eines römischen Bürgers. Und deswegen kommt das ja auch in den ersten Jahrhunderten nicht vor. Die erste Kreuzesdarstellung im 5. Jahrhundert an der Holztür Santa Sabina in Rom. Das ist da, wo man so durch das Schlüsselloch auf den Vatikan dann gucken kann, da, wo San Anselmo steht und so. Aventin ist der Aventin. Nicht? Da ist das erste Mal, und da ist natürlich noch nicht so wie die gotischen Kreuze, und der steht einfach so da und so, und hinter ihm ist also das Kreuz angedeutet. Der Schock, den das eigentlich darstellt. Also da hinein jetzt eben, wie denke ich das Seiende? Was sehe ich Natur? Also Natur hat nochmal diesen Doppelbegriff. Einmal heißt Natur dieses alles, was jetzt nicht Personal ist, sondern dieses Naturwebende, Schwebende, was dort gegeben ist. Dann gibt es dann die Zusammenknüpfung bei Spinoza, Formel der Neuzeit, Deus sive natura. Die Natur ist eigentlich Gott, Göttin, und die Göttin ist eigentlich die Natur. Das fällt zusammen. Das nennen wir dann so Pantheismus, nicht? Deus sive natura ist die Formel dann. Während die Christen sagen, nein, natura als creatura. Gott ist die Natur als Geschaffene. Und dann sagen die anderen, ja, das ist ja dann ein Machwerk. Ihr macht die göttliche Natur zum Machwerk. Nicht? Das ist genau die Spannung, die da drin steckt. Jetzt kommt die zweite Bestimmung. Philosophie, Erkennen der göttlichen und menschlichen Dinge, das heißt der Sichtbaren und der Unsichtbaren. Also es gibt ja eben Sichtbares und es gibt Unsichtbares. Und das Göttliche, das gehört irgendwie so zum Unsichtbaren, die Engel, die Dämonen, auch die unsichtbare Seele im Menschen. So dass es also auf der einen Seite Sichtbares gibt und Unsichtbares. So, und jetzt, da hatte ich ja, und da nehme ich nochmal auf, unser eigentliches Erkenntnisobjekt ist das unsichtbare Was der sichtbaren, uns begegnenden Dinge. Das ist unser eigentliches Erkenntnisobjekt. Deswegen können wir Gott nicht richtig erkennen oder so, weil der ist ja nicht sichtbar. Also unser eigentliches, das Objektum Proprium, haben die Alten gesagt, das uns eigentlich zugeordnete Erkenntnisobjekt, ist das Was-Sein von Dingen und Gegenständen. Wir sehen was und sehen, das ist ein Tisch. Nicht bloß, das ist braun oder das ist schwarz, sondern wir sehen, das ist ein Tisch. Und dann wissen wir vielleicht, was ein Tisch ist. Wir wissen nicht, was ein Tisch ist, obwohl das nicht so einfach ist, das zu definieren. Das ist die Frage mit dem Sokrates. Der Sokrates meinte, man erkennt nur, was man definieren kann. Aber das ist gar nicht so einfach. Definieren Sie mal Stuhl. Das müssen Sie unterscheiden von Schemel, von Sessel, von was es alles Mögliche so gibt, nicht? Aber ein Kind weiß schon, wenn man sagt, hol mir einen Stuhl oder so, was es da zu holen hat. Das heißt, wir wissen nicht erst die Dinge, wenn wir sie definieren können. Aber das Was erkennen wir in gewisser Weise. Und zugleich merken Sie an so einem Beispiel, dass es da so eine gestufte Washeit gibt. Ich kann sagen, das ist ein Tisch, ich kann sagen, das ist ein Möbelstück, ich kann sagen, das ist ein Gegenstand, ich kann sagen, das ist ein Artefakt. Und das sind alles Washeitsaussagen, die Sie entsprechend stufen. Die äußerste Wasseraussage würde heißen, es ist ein Seiendes. Da deckt es sich mit uns dann. Wir sind auch Seiende. Das ist unerschöpflich, wie man da jetzt was denken oder wollen kann. Und hier wird gesagt, für wir das Erkennen der göttlichen oder der menschlichen Dinge, der Sichtbaren oder der Unsichtbaren. Erstmal das Unsichtbare, was in den sichtbaren Dingen, aber dann auch die unsichtbaren Washeits. Wie eben Gott, die Engel oder die Seele des Menschen. Und dann kommt die dritte Bestimmung, diese existenzielle, die sieht schon ganz anders aus. Philosophie ist Nachdenken über den Tod. Und zwar den natürlichen wie den vorbedachten, also den, der eigens also vollzogen wird. Demnach wir leben, zum anderen einen vorbedachten, demnach wir leidenschaftlich am gegenwärtigen Leben festhalten. Nicht? Also es gibt also einerseits den natürlichen Tod und dann gibt es den Tod, den wir bedenken und erwägen. Zweifach ist doch der Tod, der natürliche, das ist das Entweichen der Seele aus dem Körper, und der Vorbedachte, demnach wir das gegenwärtige Leben verachten und uns nach dem zukünftigen sehnen. Sehen wir gleich so die ganze Ethik mit hineingesteckt wird. Ne? Also einerseits sind wir Lebewesen und da heißt Tod das Entweichen der Seele aus dem Körper. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass man sich fragen kann, ob das eine gute Todesdefinition ist. Wenn ich das schon sprachlich angucke, also wenn ich sage, Tod heißt Entweichen der Seele aus dem Körper, wer stirbt denn dann? Ist die Frage. Der Körper zerfällt. Die Seele flattert raus. Ja, und wer stirbt? Ich sterbe. Und der Mensch, den ich liebe, der stirbt. Aber der kommt überhaupt nicht vor in der Definition. Und deswegen ist das keine gute Todesdefinition. Aber das haben die Jahrhunderte einfach nicht gemerkt und bedacht. Nun ist der Tod auch das Undenkbare. Man kann nur so, also anzielen oder so. Nicht? Aber immerhin sieht man die Grenzen von so einer Definition. Dabei. Ich meine zu sehen, dass so der Hintergrund da eine Abwehr der Betroffenheit durch den Tod ist, dass das damit drinnen steckt. Das hängt ja damit zusammen, dass dann der Plato sagt, die Seele, das ist der Mensch, wie es später nachher bei Descartes auch wieder heißen wird. Das Denkding bin eigentlich ich und ich habe einen Körper. Und dann kann man sagen, aha, der Tod trifft mich nicht. Und ich glaube, dass das so dieser Schock war bei dem Platon, dass der so erlebt, dass dieser unglaubliche Mensch Sokrates, an dem er eben zum Philosophen erwacht ist, dieser junge Adlige, der eigentlich da Politiker und Theaterschreiber werden wollte, und dass er sagt, und der wird jetzt umgebracht von meiner Vaterstadt. Und dann sagt er, das kann einfach nicht sein, dass der Tod diesen Menschen selber trifft. Der trifft nicht den Menschen, sondern nur etwas an ihm. Der geht da eigentlich unberührt daraus hervor oder so ähnlich, wie er das ja auch schildert an dem Phaidon. Die Frau weint, die Kinder weinen, die Schüler sind verwirrt und der in aller Ruhe sagt, nee, und jetzt reden wir nochmal drüber, wie geht das mit der Seele weiter? Und dann sagen da zwei, ja, wir müssen da vielleicht, wir haben eigentlich noch Zweifel. Sagt er, ja, da muss man sich auch anstrengen, muss man nur nachdenken und Mut braucht es auch. Und das könnt ihr dann machen, ich gehe jetzt dorthin, wer von uns zum Besseren geht, werden wir noch sehen und ich werde es dann wissen und ihr müsst halt weiterarbeiten und die Frage noch durchklären. Einfach so. Und da glaube ich, dass sowas im Hintergrund steht, dass er dann sagt, ja, der Tod trifft uns nicht eigentlich. Der trifft nur etwas an uns, aber nicht uns, um dem so ein bisschen auszukommen. Kommt mir so vor. Und das ist ja dann so prägend geblieben, auch bei den Christen. Und dann wiederholt sich das. Im letzten Jahrhundert haben evangelische Theologen ja diese Ganztod-Theorie begründet. Die haben gesagt, nein, bei den Katholiken, die nehmen den Tod nicht ernst, weil da die Seele einfach so aus dem Leibe rausflattert und für sich dann bleibt und so. Ganztod-Theorie, nein, der Mensch stirbt ganz. Also ich verschwinde ganz wie die Tiere und dann werde ich, weil ich im Gedächtnis Gottes bleibe, neu geschaffen. Und haben gesagt, das ist zwar schön, dass ihr das da so ernsthaft denken wollt, aber das ist wieder daneben. Wie jemand sagt, ich gönne Splett 2 alles, aber wo bleibt Splett 1? Und was nützt es, wenn er mich nochmal schafft? Ich, die Frage ist, ob ich bleibe, nicht irgendwie nochmal eine Kopie von mir oder ein Replikat oder wie man das nennt. Ne? Und deswegen bleibe ich dabei, keiner von uns kann den Tod denken. Also man kann es nur so andenken. Man kann sagen, weder, genau wie bei der Leiblichkeit, ich habe meinen Körper, aber soll ich sagen, ich habe meinen Leib? Muss ich nicht eigentlich eher sagen, ich bin mein Leib? Obwohl ich nicht sagen will, so sagt zum Beispiel Pater Häffner auch in seiner Anthropologie, ich bin mein Leib. Aber er sagt nicht, mein Leib ist ich. Aber bloß zu sagen, ich habe meinen Leib, ist zu wenig. Ich habe immer so gesagt, weder bin ich mein Leib, noch habe ich mein Leib, ich bin leiblich. Aber ich habe nichts gegen den Ausdruck, auch von Pater Häffner, zu sagen, ich bin mein Leib, da der ja eben zugleich sagt, mein Leib ist nicht ich. Und so meine ich auch mit dem Sterben. Wir verenden nicht wie die Tiere, aber wir machen auch nicht bloß einen Pferdewechsel, so heißt das bei Feuerbach, man wechselt die Pferde. Und so denken sich viele so, den Tod auch von den Christen, es geht einfach auf dem Stockwerk höher, also weiter wie bisher. Nein, das Leben ist wirklich zu Ende, es gibt kein Schicksal mehr. Der Petrus kriegt nicht nochmal eine Magd geschickt, damit er seinen Herrn nicht verleugnen kann oder so. Da passiert nichts mehr. Aber es ist auch kein einfaches Verenden. So mein Bild dafür ist, das Buch ist fertig geschrieben oder die Platte ist fertig aufgenommen und jetzt wird sie abgespielt und das Buch wird gelesen. Und dann sind wir hoffentlich die Freude des göttlichen Lesers. So irgendwie so könnte man das ausdrücken. Vorher kommen noch die Druckfehler raus, das nennt man Fegfeuer. Aber im Prinzip bleibt es so. Ja, keiner von uns kann es richtig denken. Also entweder denken wir es zu harmlos, ich bin die Seele und die geht da einfach raus, oder ich denke es zu sehr an das Verenden der Tiere, dann ist es wirklich aus und weg. Und deswegen hat der, wir hatten ihn da früher, wie heißt dieser Grieche, da fällt mir gleich der Name schon wieder ein, der sagt, wir begegnen dem Tod nicht. Wenn wir sind, ist der Tod nicht und wenn der Tod ist, sind wir nicht. Vielleicht gerade so ist es nicht beim Menschen, sondern wir begegnen dem Tod. Und zwar begegnen wir erstmal dem Tod im Tod derer, die wir lieben und dann begegnen wir unserem eigenen Tod auch nochmal in dem Sinn, dass wir genau nochmal das gewissermaßen nochmal vor uns haben und sehen, weil wir jetzt schon im Leben immer in gewisser Weise neben uns stehen und uns nochmal zugucken, während wir reden, handeln, oder was auch immer.
Da wäre doch eine Zwischen, also diese Zwischenstufe, die auch eingeführt wurde, der Tod des kleinen Ichs.
Eben das, ja.
Ich meine, den Tod, den wir durch den Tod des kleinen Ichs im Leben erfahren,
ja.
Bei einer bestimmten Leistung muss das zurückgehen, es muss praktisch, ja, sterben,
ja,
damit die Kräfte von woanders,
ja,
kommen. Also ich meine, es gibt
das gibt's.
Ja. Auch kann, je nach Stärke, auch wie...
Ist ganz wichtig. Ja, nee, das gehört auch mit dazu. Ich, auch kein Widerspruch, ich passe nur auf, es darf nicht einer sagen, dieser kleine Tod ist der Tod, sondern da ist der Tod nochmal, der wirkliche Tod nochmal eine andere Sache. Aber das ist das Dichteste dran, was man hier haben kann. Das war diese Erfahrung des eigenen Gebrochenwerdens, wo dann auch hineingehört, was so die Religionslehrer dann oft zitieren von der Kaschnitzis Gedicht, dass man aufersteht mehrmals am Tage. Nicht? So aus diesen Lohn, wo ich auch sagen muss, diese Auferstehung ist nicht die wirkliche Auferstehung. Also der kleine Tod ist nicht der wirkliche Tod.
Naja, aber wenn man jetzt vom großen Ich spricht, das Ich bin, da gibt es ja auch ein bleibendes Ich bin. Und daran kann sich ja mein Ich auch orientieren.
Kann man machen, aber dann ist wieder der Punkt, dass da wieder der Verdacht besteht, drückt man sich damit nicht vor dem wirklichen Tod. Das wittere ich hinter den Menschen, die eben die Lehre von der Wiedergeburt vertreten, was sich auch unter Christen ziemlich ausbreitet. Dass sie sagen, damit erwischt mich der Tod nicht wirklich, also mein kleines Ich stirbt zwar, aber mein eigentliches Ich oder mein Selbst geht da unangefochten durch. Und damit sage ich, habe ich gerade diese eigentliche Bedrohung des Todes, die wirklich mich erwischt, die jetzt diese evangelischen Kollegen ausdrücken wollten in der Ganztodtheorie, dass ich sogar ganz verschwinde, nicht? Das habe ich dann vermieden. Darum behaupte ich, ist also diese Rede von der Wiedergeburt und von dem großen Ich, das da irgendwie so durchgeht, auch nochmal ein letztes Ausweichen vor dem Ernst des Todes. Denn da habe ich noch was gedacht, während ich den Tod so denken muss, dass ich ihn nicht mehr denken kann. Das ist wirklich der schlechthinige Skandal. Und deswegen tauchen da also auch die Texte auf, dass er der letzte Feind ist, der besiegt werden muss, bei Paulus oder so. Also nochmal, ich vertrete, aber da kann man sich drüber streiten, ich sage es nur einfach, damit die Positionen klar sind, ich vertrete, dass diese Rede von der Möglichkeit, dahin durchzugehen, das meinte ich auch mit diesem Wort von Feuerbach, mit dem Pferdewechsel, nicht? Dass das nochmal eine letzte, subtile, sehr verständliche, aber von mir abgewiesene Verharmlosung des Todes ist.
Und wenn es so ist, dass dieses größere Ich bin gespürt wird, aber in der Relation natürlich, ich muss gehen, aber da ist eben trotzdem...
Deswegen, wir kommen ja an kein Ende, denn jeder, Sie haben recht mit jeder Rückfrage, völlig klar. Denn können wir jetzt in meiner Terminologie einfach nur fragen, wie unterscheiden Sie, was Sie sagen, von der Ganztodtheorie, von der Sie behaupten, Sie lehnen sie ab? Nicht? Und das kann ich natürlich nicht richtig angeben, gebe ich zu. Deswegen sage ich, es gibt bei grundsätzlichen Fragen, bin ich bei der Philosophie eigentlich mehr oder weniger immer dort angekommen, dass ich sagen muss, so nicht und so nicht. Und irgendwie so, und dann haben wir dafür ein Wort, aber nicht mehr. Weder habe ich meinen Leib, noch bin ich mein Leib, oder noch ist mein Leib ich, aber ich bin leiblich. Ja, und was habe ich damit gesagt? Ich habe nur ausgeschlossen, was es nicht ist, und das andere haben wir ein Bild, haben wir Gestalten, deswegen finde ich da die Kunst so wichtig, die das dann gestaltet und zeigt, aber man kann es nicht auf den Begriff bringen. Der Hegel hat ja gemeint, der Begriff sei höher. Die unterste Stufe ist die Kunst, da wird angeschaut. Eine Stufe höher ist die Religion, da wird erzählt und vorgestellt. Und die höchste Stufe ist die Philosophie, da wird begriffen. Und ich sage nein, die unterste Stufe ist die Philosophie, da wird begriffen und werden Begriffe formuliert. Und da komme ich an Probleme, die ich nicht lösen kann, sondern wo ich nur immer weiter, immer subtiler, 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 da könnten wir uns die ganze Woche lang immer Ping und Pong, jeder immer wieder Argument gegen den anderen, mit vollem Recht, mit vollem Recht. Und dann sagt dann eben der Hofmannsthal, wer nicht gestalten kann, schleppt den Prozess der Ideen von Instanz zu Instanz. Das ist natürlich so eine Ohrfeige an die Hegelianer hin. Ne? Dann sagt er, in der Gestalt ist das Problem erledigt. Jetzt kommt die zweite Stufe, die Kunst, die bringt das in die Gestalt. Der Tod des Iwan Iljitsch wie heißt er, der mit den Erzählungen, der große andere Russe zum Dostojewski, Tolstoi, ne? Von Tolstoi, da wird also sichtbar, was Tod heißt und Sterben heißt. Eine ganze Ungreifbarkeit. Und dann, die Kunst kommt aber auch nicht weiter hinsichtlich der Frage, was mache ich mit der Beseitigung, was mache ich mit der Schuld? Wie geht man mit Schuld um und was heißt jetzt wirklich eben, auch wenn das dort geschildert wird mit dem Tod, was heißt Hoffnung mit Tod hinaus und so. Und dann ist ja die oberste Stufe, ist dann die Religion, wo es nicht mehr um Gestalt geht, die Probleme erledigt, wie Hofmannsthal sagt, sondern wo ein Antlitz sich zeigt, das genug tut. Was immer das heißt. Und drum würde ich Stufen Philosophie, Kunst, Religion gegen Hegel. Aber die Philosophie blickt hier auf dieser Ebene und sagt, wir wollen da erkennen und begreifen und erkennen ja, begreifen eben die Frage, ob es nicht hingehört, dass ich etwas als unbegreiflich erkennen kann. Etwas und jemand. Und da gehört für mich also Person hin. Person wird nie begriffen, weder die eigene noch andere. Und auch der Tod Ich sage, ich komme da nicht dran, ich kann mich dem annähern, aber es bleibt immer diese bleibende Frage, weil man eben entweder so ein bisschen daneben liegt oder so ein bisschen daneben liegt. Und jetzt je nach Temperament, die einen schwächen so ab, die anderen schwächen anders ab. Wenn man nur die eigentlichen Abgrund vermeidet und sagt, nein, nein, da ist überhaupt nichts, wir sind göttlich und da passiert gar nichts, wir wechseln nur einfach die Gewänder. Oder ob ich eben sage, nein, wir hören auf wie die Tiere. Das ist ja verschiedene Dinge.
Also habe ich es jetzt so verstanden, dass die Gefahr besteht, dass man eben in diesem Durchgang die Verlassenheit oder die Verzweiflung, durch, weil man eine Idee hat, wie es sein soll, wegrationalisiert.
Das ist die Gefahr.
Nicht diese Kurve durchgeht, wo es wie bei jeder Kurve eben aufsteigt.
Ja, das meine ich, ja, dass das die Gefahr ist. Auf alle Weise, und weil, man kann schon so sagen, mit dem Rilke, weil es keiner Meister bleibt, das Leben rein, nicht? Dass da keiner so richtig damit fertig wird mit all den Dingen, so wie man gesagt hat, eigentlich ist Menschsein unmöglich, da muss man Gott sein, um das zu können, weil wir eben so genauso dazwischen hängen, so in den Dingen, und das wird am deutlichsten eben tatsächlich an der Liebe und am Tod und an solchen Formen, die man einfach nicht schafft, weder theoretisch noch praktisch. Nicht, sondern wo man nur so dranbleiben kann, aber eigentlich gelingt es nicht ganz, dass man das festhält. Und dann ist ganz klar, dass hier die Möglichkeiten bestehen, entweder zu viel zu wissen und darüber wegzugehen oder sich zu sehr in Skeptizismus zu vergraben und sagen, wir wissen nichts. Wie halte ich das da in der Schwebe, in der Mitte drin? So auch hier dieser Umgang mit dem Tod, nicht? Dass man einfach sagt, ja, das gegenwärtige Leben verachten. Ist das richtig, das zu verachten? Ist ja eine Gottesgabe, nicht? Ist das legitim? Zum Beispiel wäre an so Texte zu fragen, nicht? Andererseits kann man es eben auch vergötzen und dann ist es sicher falsch.
Aber es wäre doch noch die Frage, wenn man jetzt also diesen Bezug zum Unfassbaren,
ja.
Ich meine, es kommt natürlich vor, dass es eine überhaupt nicht hat.
Und ja, ja. Das wäre schlimm, ja. Ist auch so, sollte sein, ja.
Sonst ja. Wäre man ja.
Ja. Nee, das ist das auch, was die sagen, dass man, der Augustinus sagt ganz kurz, wir philosophieren, um glücklich zu sein. Nee? Dass er das sagt. Andere sagen, ich philosophiere, um eben der beiden Hintergrund oder um gelassener zu werden oder so. Eigentlich ich philosophiere, um eben mehr Mensch zu werden, richtiger zu leben. Das ist das, was die eigentlich sagen, dass man das deswegen tun soll mit dieser Abklärung. Und das geht nur in diesem Ausgriff auf das Unsere hinaus. Das ist das, was er ja in der vierten Definition hier auch sagt. Philosophie, sagt er, ist Gott ähnlich werden. So drückt er das aus, nicht? Also wir werden Gott ähnlich hinsichtlich der Weisheit. Das ist das wahre Erkennen des Guten hinsichtlich der Gerechtigkeit. Das ist gleichmäßig zu verteilen und ohne Ansehen der Person zu urteilen und hinsichtlich der Heiligkeit, die erhabener ist als die Gerechtigkeit, dass es gut ist, denen zu tun, die einem Unrecht tun. Also er sagt, im Theoretischen wie im Praktischen sollen wir, was sagt er, gerecht, liebevoll werden. Das ist eigentlich die Aufgabe, man könnte also kürzer sagen, Mensch zu werden. Das ist ja das Besondere beim Menschen, dass wir zwar Menschen sind, aber erst Menschen werden müssen zugleich. Werde, der du bist, heißt diese berühmte Formel von Pindar, gene heuers essi, werde, der du bist. Das hängt damit zusammen, dass es eben zum, wie ich immer sage, zum Wort menschlich zwei Gegenbegriffe gibt, nichtmenschlich und unmenschlich. Nichtmenschlich können wir natürlich nicht werden, weil wir Menschen sind, das ist kein Problem. Aber die Frage ist, ob wir menschlich oder unmenschlich werden. Denn nur Menschen können unmenschlich sein. Kein Tier kann unmenschlich sein. Aber der Mensch kann unmenschlich sein. Und moralisches Fehlverhalten ist eine Form von Unmenschlichkeit, aber eben nur ein Mensch kann unmenschlich sein. Wir können unsere Freiheit missbrauchen und darum muss der Mensch erst lernen, Mensch zu sein. Äußersten, am deutlichsten wird das, finde ich, am knappsten kann man das zeigen an der Sprache. Wir hatten eben gesagt, Definition des Menschen, Soan, Logon, Echon. Aber keiner von uns spricht von Natur aus die Sprache Mensch, die gibt es nämlich nicht. Also wir haben gelernt, Englisch, Französisch, Deutsch oder so. Wir lernen eine konkrete Sprache, die wir sprechen und die müssen wir lernen, wobei wir zugleich verbildet werden für das Lernen anderer Sprachen. Nicht? Ein Beispiel immer, dass kein chinesisches Baby Probleme mit dem R hat. Also der Mensch lebt, ist ein Naturwesen. Bemerkung 1, Natur. Nicht? Der Mensch hat eine Natur, aber diese Natur realisiert sich in Kultur. Und Kultur ist ein Plural. Es gibt nirgendwo die eine Kultur, sondern viele Kulturen. Der Mensch ist das Wesen der Sprache, aber das heißt nicht, dass er von selbst wie die Vögel oder die Hunde oder so anfangen dann zu bellen oder zu sprechen, sondern wir müssen unsere Sprache mühsam lernen.
Aber trotzdem kann man jetzt den Menschen als Kreatur ja nicht das Menschsein absprechen.
Nein, das hat er, das hat er. Er hat das Menschsein, aber er hat es eben so, das ist, man könnte sagen, seine Last und seine Auszeichnung. Weil er sich selbst zu ihr verhält, hat er dieses Verhalten zu sich selbst erst zu lernen. Also wir haben nicht bloß ein Verhalten, wir haben auch ein Verhalten. Man kann auch eine menschliche Verhaltensforschung machen, nicht? Machen ja die Leute auch. Aber das Entscheidende ist, dass der Mensch sich zu seinem Verhalten verhält. Also ich verhalte mich nicht bloß, sondern ich verhalte mich immer zu meinem Verhalten. Vorhin hatte ich gesagt mit Plessner, ich stehe immer noch gewissermaßen neben mir. Ich bin exzentrisch, ist sein Wort. Ich sage, die Tiere sind zentrisch. Wie Marionetten. Die haben einen Schwerpunkt und von dort her kann man sie bewegen und alles geht. Und stimmt, der Mensch ist exzentrisch. Man könnte pathetisch sagen, er steht über sich. Das ist das berühmte Wort von Pascal. Der Mensch übersteigt den Menschen um ein Unendliches. Man kann es etwas weniger pathetisch ausdrücken. Und dann heißt es, man steht immer neben sich. Wir beobachten uns noch, wir wissen um das, was wir sagen und tun. Also wir sind niemals einfach so. Das sind wir auch. Das Tier ist nur so. Und dann male ich einmal so hin, der griechische Gott ist so. Und dann ist er geschlossen in sich. Und der Mensch ist so. Und wo wir deswegen in Versuchung sind, dass wir eigentlich wie Gott sein wollen, das heißt, wir benutzen den anderen nur als Umweg zu uns. Also mir geht es nicht um den geliebten Menschen, sondern mir geht es um mein Lieben. Ich bin verliebt in die Liebe. Und verliebt in meine Verliebtheit. Ich bin betört von meiner Musikalität. In der Religion ist das die Gefahr. Mir geht es nicht um Gott, sondern um meine Religiosität. Oder so. Das ist also der Mensch den anderen eigentlich nur als Mittel für sich benutzt. Ich nenne das immer als Trampolin, oder so, damit er dann so ins Fliegen oder Schweben kommt. Während es in Wirklichkeit im Dienst dessen steht, dass ich gewissermaßen so hier so wissen will. Das ist Begehren. Das ist Wollen. Wollen ist immer so, dass ich nicht nur will, was ich will, sondern auch, dass ich will, was ich will. Und weil das hier so eine prekäre Zusammensetzung ist, ist hier eben die Möglichkeit, dass das fehllaufen kann. Dass ich hier den anderen bloß für mich benutzen kann, weil es mir eigentlich nur um Anlass meiner Vollzüge geht. Und das meine ich, wenn ich von unmenschlich rede. Also klar, wir bleiben auf jeden Fall Mensch, weil nur Menschen unmenschlich sein können.
Weil wenn ich sage zu jemandem, der muss erst Mensch werden, ist natürlich immer die Gefahr drin.
Eben. Aber gemeint ist genau dieses, er ist ein Mensch, der leider eben tatsächlich gegen seine Natur handelt. So muss man das dann ausdrücken in der Sprache. Er tut nicht das, was er soll. Und deswegen weisen ja die Leute darauf hin, das war ja die Betonung auch Sokrates, der sagt, lieber Unrecht leiden als Unrecht tun, denn wer Unrecht tut, macht sich selbst kaputt. Das ist das, was eben ja die moderne Ethik vergisst, dass der eigentliche Gegenstand unseres Handelns wir selber sind. Wenn ich jemanden betrüge, mache ich mich zum Betrüger. Und dann habe ich mir mehr angetan als dem. Und das Fatale ist, dass es mir vielleicht nicht glückt, den zu betrügen, weil der zu gescheit ist oder ich zu dumm. Aber dass es mir in jedem Fall glückt, mich zum Betrüger zu machen, unabhängig von meiner Intelligenz, und zwar schon durch den Betrugsversuch. Das heißt, das erste Objekt unseres Handelns sind wir. Und es geht um unser Sein und nicht um unser Tun, weil wir durch unser Tun jemand werden. Und deswegen ist das schon keine Übertreibung zu sagen, dass der Mensch vor dieser Entscheidung steht, Mensch oder Unmensch zu werden. Nochmal, nur Menschen sind Unmenschen, kein Tier ist unmenschlich. das ist diese Gefährdung und diese Belastung des Menschen, dass man von dort immer gesagt hat, der Mensch ist sich eigentlich selber sein größter Feind. Damit meine ich jetzt nicht diesen Pessimismus, dass wir untereinander da im Struggle for Life liegen und einer des anderen Wolf, sondern dass ich selber meine größte Gefahr bin. In religiöser Sprache gesagt, wenn der Paulus da im Römerbrief im 8. Kapitel schreibt, wer kann uns trennen von der Liebe Gottes in Jesus Christus, weder Mächte noch Gewalten noch Schwert noch sonst was, sage ich, alles richtig, lieber Paulus. Jetzt machen wir einen Gedankenstrich und dann schreiben wir dahinter, außer mir selbst. Niemand sonst kann jemanden von Gott trennen, außer er sich selbst. Und deswegen ist das nochmal so ein Problem, das von dort her drin steckt, so eine Spannung. Niemand anders. Und so können wir sagen, sind wir tatsächlich für uns die größte Gefahr, jeder sich selbst. Das ist hineingehört. Und darum kann man auch verstehen, dass Leute eigentlich gern bestreiten wollen, dass wir frei sind. Denn dann ist man dieses Problem los, nicht? Das da besteht. Ja?
In Bezug auf das eigene Gewissen.
So ist es.
Und natürlich auch auf.
Und die Antwort auf dieses Gewissen, darauf läuft es hinaus. Da kann mich niemand anderer, kann mich schuldig machen. Jemand kann mich in Versuchung führen, jemand kann mich in Situation bringen, aber wenn er so weit treibt, dass ich gar nicht mehr anders kann, dann bin ich ihm schon wieder entschlüpft, denn dann bin ich ja eben nicht mehr selber schuldig. Also wenn ich unter der Folter zusammenbreche oder so, dann bin ich es eben nicht mehr. Sodass also Verführung oder Versuchung im strikten Sinn immer heißt, ich bringe den anderen dazu, selber sich zu verfehlen. Das Wort verführen benutzen wir sonst einfach so, ich wickle jemand ein oder so. Das ist aber nicht gemeint. Wenn ich jetzt sauber ethisch, philosophisch rede, muss ich sagen, Verführung heißt, ich bringe den anderen dazu, selbst schuldig zu werden. Das andere könnte man verleiten nennen oder wie auch immer oder so, aber der strikte Gebrauch von Verführung heißt, natürlich ist der Verführer noch schuldiger als der Verführte, aber Verführung heißt, er wird selber schuldig. Das ist der entscheidende Punkt dabei. Und dann ist es wurscht, ob der andere vielleicht noch mehr Schuld hat, das ist jetzt gar nicht interessant. Und er selber ist gefallen, das ist der Punkt. Und deswegen ist also der Mensch dieses merkwürdige Wesen, das erst werden muss, was er ist. Das ist eine andere Umschreibung für das, was Freiheit heißt.
In Bezug auf Lernen einer Kultur.
Es geschieht in der Kultur, nur ist das Gut und Böse jetzt, gibt es zwar nicht abstrakt, sondern eben nur in der konkreten Form der Kultur, aber diese Kulturprägung als solche hat erstmal nichts mit Gut und Böse zu tun, sondern da gibt es eben sinnvoller, weniger sinnvoll an Kulturtechniken oder was dort da ist. Das Moralische ist eigentlich jenseits oder quer durch diese Kulturfrage hindurch. Das ist egal, ob ich auf Deutsch oder Englisch lüge, die Frage ist, lüge ich oder lüge ich nicht. Wenn ich jetzt Lüge im strikten Sinn nehme, manche Leute nennen diese heutige Lügenforscher, die sagen, wir lügen alle 200 Mal am Tag, das ist natürlich ärgerlich. Denn dann sollte man schon klar beim Wort bleiben. Die meinen damit, wenn jemand fragt, wie es geht und mich zwackt zwar dies und jenes, die Sache trotzdem gut. Das ist ja keine Lüge, sondern der andere wollte es ja auch nicht genau wissen. Das merkt man ja im Englischen, da sagt, how do you do, how do you do. Ne? Also das zählen die aber alles mit. Und wollen auf die Weise so sagen, nein, wir wollen die Lüge doch nicht total verwerfen, sondern die brauchen wir zum Leben und nennen jede Höflichkeit Lüge. Das muss man also weglassen. Und dann bleibt es dabei, dass ich zwar tatsächlich das, nicht das Gute und Böse, sondern das immer in konkreten Situationen lerne, kulturbedingt. Aber in diesen Kulturen, das würde ich dann eher so das Horizontale nennen, steckt dieses Vertikale mit drin, will ich da jetzt menschlich sein, liebevoll sein, gut sein, gewissenhaft sein oder will ich da egoistisch sein? Das ist ja, steckt nun mal drin, entwirft ein neues Problem, weil man im Nu bereit ist, bei der Selbstentschuldigung die Dinge so zu schieben und zu sagen, was eigentlich Schuld ist, schiebe ich auf diese technischen Probleme dann der Kultur. So behelfen wir uns natürlich immer wieder, wenn wir nicht aufrichtig mit uns umgehen. Und natürlich gehen wir nicht immer ganz aufrichtig mit uns um, sondern das steckt natürlich auch nochmal drin. Also eigentlich sollen wir, das steht dort, wir sollen also gerecht, liebevoll sein und das aufnehmen, nicht? Sich das bewusst zu machen, das war die vierte Definition. Die fünfte dann, Philosophie ist Können von Fertigkeiten und Kenntnissen, der Wissenschaften. Das ist also jetzt schon so ein wissenschaftlicher Begriff von Philosophie, der jetzt auftaucht. Sie erinnern sich, wir haben ja angefangen da ganz vorne. Zunächst hieß Wissen, hieß Weisheit, Wissen hieß etwas zu tun wissen, mit etwas umzugehen wissen. Ob es nun ein Anker ist oder eine Arznei oder wie immer, das war ja der weiteste Sinn von Wissen. Also Wissen hieß zunächst ja nichts Theoretisches, sondern Wissen hieß ein Können. So wie man sagt, sich zu benehmen wissen, savoir vivre, zu leben wissen. Oder so diese Dimensionen, die dort hineingehören, da ist Wissen eher ein praktisches Wort, ein Können.
Darf ich mal kurz unterbrechen? Ja. Mit Können und Kunst, können Sie vielleicht nochmal den Kunstbegriff ganz kurz geben?
Ja, bei Kunst würde man dasselbe sagen. Kunst heißt also, so wie Kunde, das Können eigentlich. Die Kunde, das, also genau dieses Wort Wissen ist hier drin. Ja, hängt schon zusammen miteinander, nicht? Also Kunde wäre vielleicht der richtige Ausdruck, wo heute bei uns Kunde ja auch nur noch was Theoretisches eigentlich ist, Naturkunde oder eine Nachricht, die man kommt, Urkunde oder so, nicht? Während Kunde an sich bedeutet, zu wissen, wie man mit was umgeht. Jemand ist kundig. Der Seefahrt oder was weiß ich, der Steine, der Ordnung der Steine oder der Pflanzen oder wie immer. Also das ist ein praktisches Wissen, sagen wir mal so.
Wenn ich den Kunstbegriff immer an einen Künstler denke.
Denken wir auch immer, aber die Alten, wenn sie am deutlichsten wird, ja nehmen wir einfach die alte Sprache. Im Griechischen ist es Techne, im Lateinischen ist es Ars. Und Ars, das ist dann die Philosophie, das ist ja die Artistenfakultät. Das hat zunächst mal nichts in dem Sinn jetzt mit dem, was wir heute Kunst nennen, zu tun. War ja auch nicht so ein emphatischer Begriff im Mittelalter, die Künstler, sondern das gehörte eher mit zu den Handwerkern und zu den Angestellten, wo das drin war. Das heißt, es ist ein bestimmtes Können. Und da gab es die 7 freien Künste, also erstmal die 3, das Trivium, nicht? Und dann das Quadrivium, also die 7 freien Künste, also Mathematik, Musik, Astronomie, Geometrie, Dialektik, also so die technischen, wie wir heute noch sagen, diese technischen Möglichkeiten. Und das war die College-Stufe im mittelalterlichen Universität. Das machten alle durch, die sogenannten Artistenfakultät. Und dann war die Stufe höher, gab es dann die 3 großen Fakultäten. Als erste natürlich die Theologie und dann die Medizin und die Juristerei. Das waren die klassischen 4 Fakultäten. Artistenfakultät für alle, machte man durch und dann kam die obere Stufe Theologie, Juristerei oder Medizin. Und aus dieser Artistenfakultät sind dann in den letzten 1,5 Jahrhunderten die ganzen Wissenschaften ausgewandert. Die verschiedenen Naturwissenschaften oder so, die gehörten ja früher alle mit zur Philosophie. Und weil die da eigentlich ausgewandert sind, gibt es da bis heute eben dann die Probleme, dass die immer noch meinen, sie hätten philosophische Probleme zu bewältigen. Und sagen dann Evolution oder Schöpfung oder so Geschichten. Weil die mal aus der Philosophie ausgewandert sind, wo es eben um dieses Ganze ging, während sie sich spezialisiert haben, Wesensfragen weggelassen haben. Die Wissenschaften fragen eben nicht, was etwas ist, sondern die fragen nur, wie verhält sich's, wie hängt es zusammen. War für mich wirklich so ein Initialerlebnis, wie ich so um unseren Physiklehrer eben gefragt habe, was ist Licht? Und sagte, das ist nicht Sache der Physik. Bitte wir untersuchen, wie das angeht und wann das ausgeht oder so. Was das ist nicht unser Thema. Da wusste ich, ich werde kein Physiker. War es da klar. Also das wirklich dann, sie ist einfach eine andere Frage stellen und das vergessen die Kollegen öfter. Nach beiden Seiten. Das hat sich dann so ausgegliedert. Eben, jetzt kriege ich die im Kopf zusammen. Also das Trivium, das heißt eigentlich ja so der Dreiweg, die Kreuzung, das war die Logik, Dialektik und Rhetorik. Oder Grammatik hieß das so. Also das sind mehr so diese Sprachfächer, die erste. Das war das Trivium. Und dann kam eine Stufe höher, das Quadrivium. Das ist deutlich dann die Realwissenschaften. Also da ist das eigentlich Grundführende, das Mathematische in allem. Und da gehört hinein also erstmal die Mathematik selber. Das ist ein Chartes der Pythagoras dafür, glaube ich. Dann ist es die Musik, die wurde auch als eine mathematische Wissenschaft verstanden. Die Geometrie, die deckte alles ab, also mit den Körpern, und wörtlich heißt es ja Erdvermessung, nicht? Gea, die Erde, nicht? Also da gehört alles so körperliche Maß hinein, und dann nochmal die Astronomie, die natürlich zum großen Teil Astrologie damals noch war, mit der Wirkung der Sterne auf uns. So. Aber das sind die vier Fächer dort. Also die habe ich jetzt zusammengekriegt. Die ersten waren also, ich meine, Grammatik, Logik und Dialektik, glaube ich. Aber das kann ich beim nächsten Mal noch einmal nachliefern. Das sind also so die ersten Fächer, und darauf wurde, das wurde in den Schulen eben gelehrt und baute so auf, die Realwissenschaften. Und aus denen entwickelte sich dann mit dieser Zusammenfassung der Philosophie dann diese Artistenfakultät, wo das hineingehörte, die sogenannten sieben freien Künste, im Gegenbegriff zu den knechtischen Arbeiten, zur Sklavenarbeit. Dass die Arbeit was Positives war, ist ja auch erst durch die biblisch-christliche Tradition hineingekommen, sonst war das eines freien Mannes unwürdig. Das machten eben die Sklaven, die Knechte. Und in den Abteien der Benediktiner, ora et labora, steht zwar nicht in der Benediktusregel, aber bringt die Regel also tatsächlich sehr gut auf den Begriff, dass das dort hineingehört und geschehen muss. Und die freien Künste, die man deswegen auch am Sonntag treiben kann oder so, sind diese sieben Fertigkeiten oder so. Und um die geht es jetzt, wenn man sagt, Philosophie ist das Können von Fertigkeiten und die Kenntnis der Wissenschaften. Das wird schon so ein bisschen auseinandergenommen, nicht? Das Praktische und das Theoretische. Philosophie ist der Ursprung jedes Könnens, denn sie, durch sie wird nämlich jedes Können und jede Kenntnis ersonnen. Können unterliegt zuweilen unter gewissen Umständen dem Irrtum, Kenntnis unterliegt niemals dem Irrtum. Das ist natürlich eine gewisse Tautologie jetzt und Zirkularität. Wenn ich natürlich sage Kenntnis im Sinn von Erkenntnis, dann ist es klar, dass Erkenntnis wahre Erkenntnis ist. Wenn ich falsch erkenne, habe ich nicht erkannt. Insofern ist das so eine Mischung, ist kein ganz so richtiges Vergleich. Also ich kann etwas und da kann ich natürlich im Können auch daneben greifen oder so, mich vertun. Wenn ich jetzt statt Kenntnis sagen würde, Erforschung, dann könnte ich mich natürlich auch irren. Jetzt setzte da aber schon gleich Erkenntnis ein. Und dann gilt natürlich, ja, wenn ich wirklich erkannt habe, ist es natürlich wahr, sonst ist es keine Erkenntnis. Und deswegen kann er dann sagen, dass also die Philosophie nie irrt. Was ist jetzt die Philosophie? Ne? Die Philosophen können natürlich irren. Nun sagt er, Kenntnis ist die ganze Logik, Grammatik, Rhetorik. Da haben Sie nochmal die Aufzählung, nicht? Logik, Grammatik, Rhetorik und dergleichen. Und da stimmt es eben, nur hat die eben keine Inhaltlichkeit, die Logik. Das wird dann noch deutlich in der nächsten Definition. Philosophie ist Liebe zur Weisheit. Wirkliche Weisheit aber ist Gott. Die Liebe zu Gott ist demnach die wirkliche Philosophie. Da geschieht genau dieser Schritt, den wir, erinnern sich, miteinander bedacht haben. Philosophia, wo die Griechen sagen, die Liebe zur Sophia, während ich eben mit Heraklit sage, es ist die Liebe zum Weisen, zum Sophon. Und von dem Sophon sagt dann der Heraklit, Hentos Sophon Munon, das eine und allein Weise will und will nicht Zeus heißen. Das ist ein Name für Gott. Und dann kann man sagen, die Liebe zu Gott ist dann die wirkliche Philosophie. Man darf sich halt Gott jetzt nicht als einen weißen Mann mit weißem Bart vorstellen, sondern eben als diese Wahrheit und das Gute in Person, die Weisheit. Was die Weisheit ist, ist dann nicht so richtig gesagt. So, das sind die sechs Definitionen. Und dann geht er jetzt innerhalb dessen auf die Einteilung der Philosophie ein, die dann natürlich auch schon klassisch war, nämlich einen theoretischen, einen praktischen Teil. Ja?
Das habe ich ganz verstanden, was ich gesagt habe, mit Heraklit, Liebe zum Weisen.
Zum Weisen. Also zum Dritten, das Tosophon, das Weise, davon spricht er, das Weise. Und er sagt dann, das einzig und allein bestehende umgebende Weise, das Weise schlechthin, das will nicht und will doch Zeus heißen. Also ist klar, dass für ihn hier das Weise so ein Wort für Gott ist. Und der Hintergrund war, was ich ja so aus der griechischen Grammatik erklärt habe, dass die Grammatiker das ja eben machen, dass ich sage, wir hatten ja dieses Beispiel zum Beispiel, Philippia heißt die faire Liebe oder Philagyria heißt die Silberliebe. Aber es gibt kein Wort Hippia. Und es gibt kein Wort Argyria, sondern es gibt nur ein Wort Argyron, Silber. Oder noch näher, wenn Sie denken, Philadelphia. Nicht? Philadelphia heißt, Phil ist lieb und Adelphia gehört zu Adelphos, der Bruder, oder Adelphä, die Schwester. Das Wort Adelphia gibt es im Griechischen gar nicht. Die bauen also anders. Wir bauen Pferdeliebe. Die Griechen sagen Liebpferdigkeit. Die drehen das einfach um. Das ist ja deren Art. Jede Sprache macht es, wie sie es macht. Nicht? Also wir sagen Pferdeliebe, die sagen Liebpferdigkeit. So, und jetzt nimmt man das Wort Philosophia. Das heißt dann Liebweisheit. Liebweisheit. Und da sagen jetzt die Griechen, das ist die Liebe zur Weisheit. Das, ich kann es aber genauso parallel binden zu der Liebpferdigkeit und sagen, das heißt gar nicht Liebe zur Weisheit, sondern das heißt Liebe zum Weisen. So wie eben die Philadelphia die Liebe zum Bruder ist oder zur Schwester, aber nicht zur Adelphia. Und das macht der Heraklit. Von dem haben wir diesen Satz, sind ja nur Fragmente, dass er sagt, Henthos von Monon, das eine allein Weise will Zeus heißen und will es nicht heißen. Und das ist natürlich ein toller philosophischer Ausdruck, der sagen kann, das Absolute, sagen wir es mal in unserer Sprache jetzt, das Absolute will Vater genannt werden und nicht, will Gott heißen oder nicht. Das heißt, es ist ein Name, aber es ist ein Name, den wir ihm geben und nicht ein Name, den er sich selber gibt von sich her, aber das ist das, was er für uns ist, das Absolute. Und deswegen ist mir lieb, Philosophie nicht zu denken als Liebe zur Weisheit bloß, was alle Leute sonst so machen und wo dann man bei Hegel lesen kann, bei Fichte lesen kann oder so in den Einleitungen ihrer Bücher. Eben, jetzt sind wir auf dem Weg, wo wir nicht bloß Liebe zur Weisheit haben, sondern endlich die Weisheit entdecken. Das haben die dann immer so gesagt. Das war so dieser große Zug, weil es ist uns hier dauernd begegnet, dass hier immer auf den Pythagoras hingewiesen wird, der bescheidenerweise gesagt hat, ich bin kein Sophon, kein Sophos, ich bin kein Weiser, sondern nur ein Liebhaber der Weisheit. Und dann kommt jetzt der deutsche Idealismus und sagt mal, jetzt wollen wir es endlich schaffen, guckten so mit Neid auf die Fortschritte in den Wissenschaften, das müssen wir doch endlich philosophisch auch hinkriegen. Und das ist bis heute die Idee, dass so die Kollegen meinen, wir müssen endlich die Philosophie in eine Wissenschaft draus machen. Und leider meinen es die Theologen zum Teil auch. Aber das unter dem heutigen Verständnis von Wissenschaft, da muss ich also kürzen durch Subjekt, da muss ich Allgemeinaussagen machen. Das heißt, die Fragen, mit denen wir uns hier beschäftigen und reden, die kommen dann nicht mehr vor. Und sinnvollerweise nicht mehr vor, denn auf die gibt es keine Antwort, deswegen stellen wir sie ja immer neu. Weil sie jeder von uns im Leben beantworten muss. Und dann sind die so fasziniert davon, dass man das so lösen kann, dass man da weiterkommt. Denn das war genau der Vorteil der Science. Ich lasse die unbeantwortbaren Fragen weg und konzentriere mich auf die beantwortbaren Fragen. Und da ist ja toll, was die Wissenschaft da kann inzwischen. Die Medizin zum Beispiel. Aber Philosophie und Theologie sind was anderes. Die haben es tatsächlich mit unbeantwortbaren Fragen zu tun, weil wir sie mit unserem Leben beantworten sollen. Aber dieses Prestige der Wissenschaft führt eben dazu zu sagen, eigentlich muss ich auch also jetzt in diesem Sinn endlich wissenschaftliche Standards erreichen. Und dann war das im letzten Jahrhundert, haben die es ja versucht mit den künstlichen Sprachen im Linguistik-Turn. Die Umgangssprache taucht überhaupt nichts, wir müssen das irgendwie anders machen, bis sie irgendwann wieder gesehen, nein, geht nicht, wir kommen wieder zur Ordinary Language zurück, weil man die normale Sprache nicht umgehen kann. Und damit haben wir wieder die ganzen Probleme eigentlich eingehandelt. Also vor diesem Hintergrund, sage ich, geht es hier eigentlich, ist tatsächlich so, dass Philosophie also die Liebe zum Guten oder zur Wahrheit, zu Gott ist, gewisserweise. So dass dann das ist ein berühmter Satz von der Edith Stein nach dem Tod von Husserl, dass er da ihrer Freundin geschrieben hat, die war Benediktinerin geworden, ja, die Schwester, wo sie dann der geschrieben hat, ja, jetzt ist unser Meister, so nannten die den, ja, also dann in Ordnung, denn wer die Wahrheit sucht, sucht Gott. Nicht so diese Formel, die dann dahin gehört. Also und innerhalb dessen hat nun die Philosophie diese beiden Dimensionen. Sie ist theoretisch, betrachtend steht hier da. Auch da möchte ich Sie bitten, haben wir auch schon oft gesagt, vergessen wir nicht, was das Wort Theorie für die Alten heißt. Wir denken bei Theorie einfach, naja, so ein Hypothesennetz. Theorie heißt aber eigentlich, ist eine Form von Gottesdienst. Das, wenn das Bild der Athene heruntergetragen wurde, einmal im Jahr zur rituellen Waschung da ans Wasser, dass dann die Gesandtschaften der mit Athen verbündeten Städte dort standen, schauten die Figur an und die Figur schaute sie an. Das waren die Theoroi. Und das ist der eigentliche Begriff von Theorie ursprünglich, also die Begegnung mit dem Göttlichen, mit dem Heiligen. Betrachtung, Meditation, Kontemplation. Während heute ist so Theorie so abgeblasst. Ne? Also deswegen hier ein betrachtender Teil und dann ist es ein ausübender Teil, das, was wir eben praktische Philosophie dann nennen. Das wird geübt. Der Betrachtende geschieht in, jetzt gibt es diese drei theoretischen Fächer, Theologie, Physik und Mathematik. Physik, dürfen Sie nicht an unsere Physik heute denken, sondern an Physis. Also die Gesamtheit von allem, was da aufblüht und was da ist. Die Welt im Ganzen ist mit Physik gemeint. Man könnte sagen, die Realwissenschaften. Das, wenn man das so jetzt das Hegelsche System anguckt, dann wäre die Mathematik das, was er Logik nennt. Also diese Formalstrukturen, sich die klar zu machen. Und dann wäre das, was er Realphilosophie nennt, also der mittlere Teil, wäre die, ich kann den Hegel so einteilen, sein System. Ich kann sagen, es ist einerseits Logik und dann ist es Realwissenschaften. Dann habe ich eine Zweiteilung. Und ich kann mit ihm so einteilen und sagen, das ist die Logik, dann kommt die Naturphilosophie und dann kommt die Geistphilosophie. Und dann habe ich eine Dreiteilung. Sodass das Hegelsche System so eine Mischung ist aus Zweiteilung und Dreiteilung. Und wenn man das jetzt hier anguckt, dann könnte man sagen, das, was hier Mathematik heißt, das ist dann wieder die Logik. Was hier Physik heißt, ist die Naturphilosophie, sind die Realfächer. Und dann gibt es die Geistphilosophie, die ist eigentlich eben die Rede vom absoluten Geist. Nur, dass man sich jetzt fragen kann, was mache ich jetzt mit dem subjektiven Geist, der da erstmal mit drin steckt? Tue ich den hierher oder schlage ich den noch zur Realphilosophie? Nicht? Da kann man sich ja drüber streiten. Ist das deutlich so? Nicht? Wenn man sich da streiten kann nochmal, ist ja dann also erst das Formale, die Instrumente, dann kommen die Realwissenschaften und das ist Naturphilosophie plus Anthropologie und dann kommt als drittes die Theologie, die dabei herauskommt als letztes. Und so sagt er, also es gibt deswegen diese drei theoretischen Wissenschaften, die Mathematik, die das Formale macht, da gehört Logik und all das so hinein, die formalen Dinge, dann gibt es die Physik als das Begreifen der Dinge, die da sind, einschließlich des Menschen, der auch irgendwie mit dazu gehört. Und dann nochmal die Frage nach dem Prinzip von allem und das ist die Theologie. Und dann sagt er, gibt es jetzt diese ausübende Wissenschaft, die praktischen Wissenschaften, da gibt es drei. Ethik, Wirtschaft. Wirtschaft heißt wörtlich Ökonomie, also Hausgesetzlichkeit. Und Polis, Politik. Es gibt nämlich die Praxis für den Einzelnen, das nennen wir Moral. Dann gibt es die Praxis für das Haus. Haus hier jetzt eben der Pater Familias mit seinem ganzen Gesinde und allem, was dazu gehört. Und dann gibt es nochmal die Polis, den Staat. Das sind die drei Bereiche. Und das nimmt er jetzt noch ein bisschen auseinander. Betrachtend heißt nun, das Erkennen anzuleiten. Dabei ist Theologie, das Körper- und Stofflose zu begreifen, in erster Linie Gott, als den eigentlich Stofflosen, dann auch die Engel und Seelen. Physiologie ist das Erkennen der stofflichen und uns geläufigen Dinge, und zwar der Lebewesen, der Gewächse, der Steine und dergleichen. Mathematik ist das Erkennen des an sich Körperlosen, das aber an Körpern wahrgenommen wird. Ich meine Zahlen und Töne der Harmonie, auch Figuren und Bewegungen der Sterne. Sehen Sie, haben Sie es nochmal, nicht? Wir würden sagen Formalwissenschaften, ne? Die Formalwissenschaften und die Materialwissenschaften und dann nochmal die Theologie. So war der Wissenschaftskosmos damals eingerichtet. Die Betrachtung von Zahlen bildet die arithmetische Wissenschaft, die von Tönen die Musik, die von Figuren die Geometrie, die von Sternen die Astronomie. Die Sterne aber sind ein Mittelding zwischen Körpern und körperlosen Dingen. Denn die Zahl ist an sich wohl körperlos, wird aber am Stofflichen wahrgenommen, am Getreide etwa, am Wein und dergleichen. Nicht? Eben. Und der ausübende Teil handelt von den Tugenden, von den Tauglichkeiten. Er leitet die Sittlichkeit an und lehrt, wie man als Bürger leben muss. Wenn sie für einen Menschen allein Grundsätze aufstellt, nennt man es Ethik. Wenn für den ganzen Hausstand, nennt man es Wirtschaft, Ökonomie. Wenn aber für Städte und Länder, spricht man von Politik. Und da gehört dann hinein, dass die Kirchenväter jetzt mit Ökonomie auch nochmal die Heilsgeschichte Gottes meinen, weil das den Haushalt Gottes betrifft. Daher ökonomische Trinität oder so. Sobald ich die Heilsgeschichte angucke, eben also Menschwerdung, Mission, Sakramente und all das, gehört das eben zur Ökonomie, nämlich zur Hauswirtschaft Gottes. Das hört man natürlich nicht mehr raus, wenn man sagt Wirtschaft, nicht? Bei Hausstand wird man das noch raushören.
Grundsätzlich sind bezogen auf Tugenden.
Wenn sie für einen Menschen. Ach so, ja, 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 ja. Eben die Tugenden, das heißt, in der Ethik geht es darum, dass eben, er sagt jetzt einfach Grundsätze, also Prinzipia oder so. Und da muss man natürlich gucken, das ist jetzt zu rasch gesagt, weil in die Ethik Prinzipien und Normen gehören. Prinzip sind Erstgrundsätze. Ein Grundsatz oder Grund ist das, von woher etwas ist, sich erklärt oder verstanden wird. Das ist fundamental. Während Regeln sind dann konkrete Anwendungen, und dann sehen Sie sofort, dass die Regeln geändert werden können und dass es ja auch deswegen dieses deutsche Sprichwort gibt, keine Regel ohne Ausnahme. Ich muss also in der Ethik muss ich unterscheiden, was in meinen Augen zu wenig geschieht heute in den ethischen Diskussionen, zwischen Prinzipien und Regeln, zwischen Prinzipien und Normen. Norma heißt das Regelmaß. Und da finde ich auch, dass die Theologen, auch die Moraltheologen, sich zu viel dauernd befassen mit dem Normen begründen und Normen aufstellen, während die eigentlich über Prinzipien auch nachdenken müssten. Und da gilt ja jetzt, wenn ich den Menschen angucke, wie er ist, die Gefahr bei den Untergebenen, also so bei uns normalen Leuten, dass wir möglichst auch die Prinzipien zu Normen erklären wollen. Das sind ja Regeln und keine Regel ohne Ausnahme und bei mir ist jetzt gerade anders oder das passt da jetzt nicht unter das Prinzip oder so ähnlich. Während es die Gefahr der Obrigkeiten ist, der Leute, die da für die Prinzipien einstehen, auch die Normen zu Prinzipien zu erklären. Weil ein Prinzip immer gilt. Ein Prinzip kennt keine Ausnahme. Aber Normen kennen Ausnahmen. Und dieses Verhältnis von Norm und Prinzip ist ein schwieriges. Zumal es ja nicht nur Normen erster Klasse gibt, sondern ich kann sagen, es gibt, also fangen wir mal so an, es gibt oben vielleicht nur ein Prinzip, könnte man sagen, sei menschlich oder lebe gewissenhaft. Sind die 10 Gebote Prinzipien oder Normen? Kann man sich schon darüber streiten. Kommt darauf an, wie ich die verstehe. Die sind zwar konkret formuliert, nämlich, sage beim Gericht da im Tor, wo der Richter sitzt, gibt kein falsches Zeugnis, sondern nee, ich kann raussuchen, das eigentliche Prinzip, was da drin steckt, heißt, du sollst die Wahrheit sagen und darfst damit niemandem schaden, auch wenn das so konkret ausgedrückt wird. Genau wie im 6. Mose gesagt, du sollst nicht Ehe brechen, und dann die Leute, nein, da gehört auch alle mögliche andere Art nochmal von Verletzung dieses Gebiet dazu. Ich darf nicht die Tochter eines anderen verführen, denn die gehört erstmal dem Vater, damit er die auch verheiraten kann oder so Geschichten. Also dann greift das einfach nochmal weiter aus, was dort ist. Oder das beste Beispiel auch mit dem Töten, nicht? Wie heißt das Gebot wirklich? Und er sagt, das ist im Hebräischen steht da Razzach und das heißt eigenmächtig totschlagen. Also ganz wörtlich heißt das, schlage nicht eigenmächtig tot. Manche sagen, morde nicht, das ist aber zu eng. Denn nicht bloß der Mord ist verboten, sondern auch der Totschlag. Aber natürlich nicht jede Form von Töten ist verboten. Was die Soldaten tun, ist ein anderes hebräisches Wort. Was der Scharfrichter tut, ist ein anderes hebräisches Wort. Sodass man also gucken muss, sind jetzt diese 10 Gebote, sind das selber nochmal Prinzipien oder sind das nicht so konkrete Formulierungen von Prinzipien? Also Sie sehen sofort, es gibt vielleicht ein oberstes Prinzip und dann gibt es Unterprinzipien, die im Blick auf das Prinzip dann schon eher Normen heißen, aber auf Blick auf untergeordnete Normen Prinzipien heißen. da sehen Sie, dass wir hier genug Stoff haben zum Herumdisputieren in der Ethik, nicht, wo da was hingehört. Aber mir liegt immer dran, wenn ich zu diesen Themen zu reden habe, dass jedenfalls man im Kopf haben muss, ist ein Unterschied zwischen einem Prinzip und einer Norm. Und deswegen meine ich auch, dass es in der Ethik vor allen Dingen gehen soll, um das, was hier steht, Tugenden, nämlich Haltungen. Denn Normen sind eine schwierige Sache. Und gerade bei unserem heutigen Durcheinander der Kulturen, ist da jemand da aus Sizilien, dann auf einmal sitzt da oben in Hamburg oder so. Ne? Wie soll ich da mit meinen bisherigen Normen zurande kommen? Die passen da einfach nicht mehr. Und deswegen geben da auch Leute ihre religiösen Bezüge auf oder so, weil zu Hause gehörte das dazu, dass man da sonntags in die Kirche ging oder so und alles. Und das verliert sich dann, weil jetzt andere Normen und Regeln gelten. Denn wenn ich den Leuten die Haltung vermittle, also die Haltung, gerecht zu sein, zum Beispiel, was denken, was assoziieren Sie, wenn Sie hören Gerechtigkeit? Ich glaube, die meisten heute, wenn die Gerechtigkeit hören, denken an irgendwelche Verhältnisse, also gerechte Steuergesetzgebung oder gerechte Arbeitsgesetzgebung oder irgend so etwas, während die Alten sagen, nein, Gerechtigkeit ist erstmal die Haltung eines Einzelnen. Es ist der konstante Wille, jedem das Seine zu geben. So heißt die klassische Definition bei Ulpian. Der konstante Wille, jedem das Seine zu geben. Und ich meine, wir müssten deswegen die Erziehung in erster Linie, auch die Selbstbildung, auf diese Haltungen abstellen. Denn wenn ich jemandem diese richtige Haltung vermittle, dann kann er auch sich in neue Normen hineinfinden. Und jede Gesellschaft hat ihre Normen. Jeder Gesellschaftsschicht, jedes Unternehmen oder so hat nochmal seinen Kodex oder so etwas. Das darf aber ja nicht im Widerspruch zu diesen Grundhaltungen stehen. Und wenn ich die Grundhaltungen aber habe, kann ich auch ohne Selbstverlust neue Normen übernehmen, wo sie hingehören. Deswegen finde ich diese fundamental. Und deswegen hat man ja auch in den letzten Jahren die Tugenden wieder entdeckt. Zwischendurch ging jedes Buch, wo die Tugenden vorkamen, fing immer mit dem Satz an, dass das ein verstaubtes Wort ist und dass man das so wenig benutzen kann wie das Wort Sünde. Denn Sündchen heißt ja auch noch inzwischen nur noch zu viel Schlagsahne essen, nicht, wenn man da im Café sitzt. Also jetzt mal gucken, was heißen die Wörter eigentlich. Und so hat man gesagt, Tugend, total verstaubtes Wort. Nicht? Nein, als Haltung, meine ich, hat man es neu entdeckt und sagt, das brauchen wir. Wir können nicht bloß Normen da verbreiten. Also wir müssen auf die Grundhaltungen zurückkommen. Und da steckt beides hier drin. Und da gibt es eben jetzt Grundhaltungen für, natürlich erstmal für den Einzelnen. Denn Systeme haben keine Haltung. Das sind nur die Menschen. Das ist das Problem, was dann auftaucht. Also ein theoretisches und praktisches gehört dort hinein. Und jetzt kommt dann mal auf die Kritik zustande, die gab es nämlich ja damals schon, das merkwürdigerweise waren das ja gerade dann die Akademie. Einige haben versucht, die Philosophie anzugreifen, indem sie sagten, dass dies überhaupt keinerlei Erkennen oder Begreifen sei. Ihnen gegenüber werden wir sagen, was meint ihr, dass Philosophie kein Erkennen oder Begreifen sei, die ihr erkannt und begriffen oder nicht erkannt und nicht begriffen habt? Wenn ihr begriffen habt, es gibt, dann gibt es ja auch Erkennen und Begreifen. Also das alte Argument, wer sagt, es gibt keine Wahrheit, behauptet ja als Wahrheit, dass es keine Wahrheit gibt. Und dann sagen die Leute, das ist ein alter Hut. Sage ich immer, natürlich ist es ein altes Hut, aber ihre Behauptung ist noch ein viel älterer Hut und obendrein ein falscher und deswegen muss man da die alten Antworten drauf geben. Die werden nicht falsch, weil sie alt sind. Wer behauptet, es gibt keine Wahrheit, sondern jeder hat nur seine Meinung, das ist auch nur eine Meinung, da muss ich nicht hinhören. Und darauf sagen dann auch später die, das ist dann so ein Satz der mittelalterlichen Scholastik, quod gratis asseritur, gratis negatur. Was ohne Begründung behauptet wird, kann man auch ohne Begründung einfach abweisen. Wir würden heute sagen, spieltheoretisch, der ist nicht im Spiel. Sondern der muss eine Begründung liefern. Und so hieß es auch in der Disputation, man wiederholte erstmal die Behauptung des anderen, dann sagt man, petto probatione, jetzt bitte Beweis. Und dann kann man dann über den Beweis reden. Aber nicht einfach da daherreden und sagen, man könnte doch mal denken oder so. Ja, sage ich, ja, warum soll ich? Also wird aber heute oft diskutiert, das kann, könnte doch so sein. Sag ich, ja und, was soll das jetzt? Es könnte auch die ganze Welt eigentlich aus weißem Käse bestehen. Oder alles fünfmal so groß sein, wie es uns vorkommt. Was soll das? Da kann ich endlose Behauptungen aufstellen. Aber so wird dauernd heute diskutiert. Und zwar nicht bloß in Talkshows, sondern auch also im akademischen Raum. Man wundert sich sehr. Also wenn du formulierst, musst du wenigstens Gründe nennen, die mag es ja geben. Dann reden wir drüber. Warum bist du mit dem nicht zufrieden? Warum kritisierst du? Bitte nennen einen Grund. Aber nicht einfach so, es könnte ja auch. Und es ist nicht jetzt ungehörig, das dann abzuweisen, sondern ungehörig ist, das einfach so zur Sprache zu bringen. Wann soll denn das sein? Nicht? Und drum sagt er, nee, dabei bleibt es schon. Das gibt's. Und da es nun die Philosophie gibt und sie erkennen des Seienden ist, wollen wir also über das Seiende reden. Nicht? Das war ja ganz, was wir lesen, ist ja nur die Einleitung von dem Lehrbuch. Nicht? So ist es also jetzt begründet und eingeführt. Man muss wissen, dass wir mit dem logischen Teil der Philosophie beginnen. Jetzt ein wichtiger Satz. Der mehr ein Werkzeug der Philosophie als ein Teil von ihr ist. Auch das muss man manchen Leuten sagen. Die Logik ist ein notwendiges Instrument, aber sie ist nicht eigentlich ein Teil der Philosophie, sondern eher ein Werkzeug. Ein nützliches Werkzeug. Ich bin wirklich froh, dass ich so richtig die aristotelische Logik, das die damals gelernt haben, das hilft mir heute noch beim Durchschauen von Disputen oder so, wo rutscht es da ab oder wo geht es da hin, wenn man einfach gelernt hat, da hinzugucken, worauf kommt es an. Aber das ist selber nicht Philosophie. Sondern es ist wirklich nur ein Instrument. Aber ein Instrument ist es, dass man da vermeidet, Fehlschlüsse vermeidet. Das ist eigentlich, worum es geht. Dass man da nicht, das ist ja nicht, liegt ja nicht alles auf der Hand. Und Sie können sich ja vorstellen, als die Leute erstmal so anfingen, dieses Denken und Philosophie zu lernen, dann ist es genauso wie bei, wenn so in der Schule die Schüler so anfangen, so Philosophie zu machen, so diese Freude mit Fehlschlüssen umzugehen. So nach dem Motto, was man nicht verloren hat, das hat man, haben sie schon ihre Hörner verloren. Oder so. Also das sind wirklich Witze heute, aber die waren damals ja ernsthaft. So haben ja die Sophisten losgelegt. Der eine Schüler von einem dieser berühmten Professoren, der hat gesagt, also ich habe kein Geld, wir machen so, wenn ich meinen ersten, den ersten Prozess, den ich gewinne, dann bezahle ich, wenn ich den gewinne. Nicht? Und dann hat er hinterher nie Prozesse angefangen. Und dann hat ihn sein Lehrer verklagt und hat gesagt, er verklagt mich nur. Wenn ich verliere, zahle ich nicht. Und wenn ich gewinne, zahle ich nicht, weil er der gesagt hat, ich muss nicht zahlen. Nicht? Also solche Geschichten, da jetzt dahinter zu kommen, wo ist da der Fehler, wo liegt das drin? So in diesem Denken nochmal mit der Gegenständlichkeit. Da nicht immer liegt das so klar auf der Hand wie bei solchen Sachen. So man kann natürlich wirklich eben raffinierter auch argumentieren und verdeckt den Fehlschluss, wo es da irgendwie so wegrutscht oder so. Und da hilft wirklich nur einfach eine Übung drin. Wie heißt das da beim Faust? Da wird der Geist da in spanische Stiefel eingeschnürt oder so. Und ich rate erst drum für, wie heißt das, Studium Logikum. Da wird der Geist diszipliniert, in spanische Stiefel eingeschnürt oder so, damit man wirklich erstmal dieses saubere Denken lernt und argumentieren. Aber natürlich dann im Dienst dessen, was wir hier miteinander machen. Was soll denn die Logik als Logik für sich? Sondern solche Fragen, wo wir eben keine Antwort drauf haben eigentlich, sondern nur Fehlformen ausschließen und sagen, so in die Richtung müsste es gehen. Ja, das war's dann wieder. Vielen Dank und bis in einer Woche wieder. Mhm.